Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft Rechtsmarkt Podcast. Das ist der Podcast für alle, die heute den Rechtsmarkt von morgen gestalten. Ich bin Nadine Lilienthal, Mitgründerin und Partnerin von Legal Leap Law. Wir analysieren und verhandeln Lieferverträge für stabile und nachhaltige Lieferketten. Außerdem bin ich euer Host dieses Podcasts und Mitgründerin des New Legal Network. Und heute habe ich eine ganz besondere Folge für euch. Und zwar spreche ich mit Marten Rauch. Und Marten ist, wie vielleicht der eine oder die andere von LinkedIn weiß, mein Mitgründer bei Legal Leap Law. Und ja, heute geht es darum, dass ihr Marten ein bisschen besser kennenlernt. Und wir würden euch auch gerne mitnehmen in das Thema stabile und nachhaltige Lieferkette. Was brauchen Unternehmen eigentlich auf der Vertragsseite, um sich gut abzusichern? Und wie kann man auch sein bestehendes Vertragswerk so analysieren, dass man aus Verträgen richtig interessante Kennzahlen für strategische Entscheidungen zieht. Und ja, ich freue mich total, die Folge mit Marten gemeinsam zu machen und damit auch ein bisschen Spotlight auf dieses wichtige Thema zu lenken. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Episode.
Hallo Marten, ich freue mich sehr, dass du heute im Podcast bist und dass wir das erste Mal im Podcast miteinander sprechen.
Ja, für mich ganz ungewohnte Umgebung. Ich meine, wir reden ja jetzt schon seit einer ganzen Weile miteinander und jetzt hier so in der Situation, bin ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt, was total komisch ist, weil ich weiß nicht, wie viele hundert Stunden wir schon miteinander geredet haben. Aber ja, schön, dass es klappt und hat ja auch einen Grund, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also echt mega cool, dass du da bist und dass du auch gesagt hast, du machst mit. Wir haben ja jetzt gerade gemeinsam unsere Kanzlei Legal Leap Law gelauncht und wie war denn das für dich? Also wie war bei dir so die Stimmung?
Die Stimmung, das war ein Wechselbad der Gefühle, aber im positiven Sinne. Also für mich ist es ja auch ganz persönlich, ist das ein ganz großer Schritt. Kann ich ja vielleicht später nochmal ein bisschen was dazu sagen. Aber auch ansonsten, ich glaube, sowas kann man irgendwie nur nachvollziehen, wenn man selber mal was gegründet hat, was das bedeutet und wie sehr man da mitfiebert. Und ich meine, klar, wir haben jetzt einfach gesagt, der 15. November, jetzt geht's los, es ist der Tag der Gründung, wir hätten auch den 16. nehmen können oder auch einen anderen Tag. Im Endeffekt ist es ein Tag wie jeder andere. Aber die symbolische Kraft dahinter, die war schon echt stark. Und ja, ich bin jetzt froh, dass dieser Tag war, dass wir es offen öffentlich gemacht haben. Und dass wir jetzt starten können, dass wir richtig loslegen.
Ja, ich auch total. Ich fand es auch mega schön zu sehen, wie die Community so den Start supportet hat. Darüber habe ich mich auch total gefreut. An der Stelle auch mal wirklich ein dickes Dankeschön alle, die uns da so mega unterstützt haben. Das war echt ein total gutes Gefühl. Und ja, bei dir ist es ja so, Marten, dass du schon wirklich sehr lange davon träumst, was zu gründen. Vielleicht magst du kurz was dazu erzählen.
Ja, also du stellst die Fragen sehr gezielt. Ich meine, wir haben das alles schon mehrmals auch außerhalb des Podcasts besprochen. So haben wir auch ein bisschen zueinander gefunden. Aber ehrlich gesagt, ich hatte schon im Jurastudium vor, verschiedenste Sachen zu gründen. Ich habe eine ganz, ganz, ganz lange Liste mit hunderten Ideen. Aber wie es dann schon immer so heißt, Ideen sind halt nichts wert, wenn man sie nicht umsetzt. Und da bin ich dann vielleicht auch bis jetzt relativ sicherheitsaffin gewesen und mich nicht getraut. Und ja, die Zeit war jetzt einfach gekommen. Und es sollte trotzdem keine normale Kanzlei sein, also keine klassische Kanzlei, sondern ich habe schon irgendwie auf etwas gewartet, auf jemanden wie dich, die so ein bisschen technologieoffener ist als, hoffentlich machen wir jetzt gleich keine Feinde hier, als die Durchschnittsjuristin, weil ich da gerade sehr viele Opportunitäten sehe, Opportunitäten, die in den letzten Jahren entstanden sind, ja, durch ChatGPT, durch AI, aber vor allen Dingen halt auch durch Legal Tech.
Ja, total. Das ist ja auf jeden Fall eine gemeinsame Passion von uns. Vielleicht kannst du unsere Zuhörer mal ein bisschen abholen. Also für diejenigen, die dich noch nicht kennen, ein bisschen was von deinem Hintergrund erzählen. Was hast du vor der Kanzleigründung gemacht? Was verbindest du auch mit unserem Thema Lieferverträge? Was ja das Thema ist, dessen wir uns ganz besonders annehmen.
Wir werden auch gleich drüber reden, aber ich glaube, das Thema ist echt erklärungsbedürftig. Aber vielleicht ganz kurz zu mir. Ja, ganz klassisch Jura studiert, zweites Staatsexamen gemacht, zwischen ersten und zweiten Staatsexamen dann halt erste Kontakte zu einem Legal Tech gehabt. Ich habe damals bei Advocado gearbeitet, heute noch ganz guten Kontakt zu den ehemaligen Gründern. Und ja, da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, erst auf den Geschmack gekommen, was es heißt, juristische Anwendungen halt technisch umzusetzen und die Schnittstelle zwischen der Juristerei der klassischen und der Technik irgendwie darzustellen. Ja, und danach klassischen Weg weiter beschritten. Ich habe ja gesagt, Sicherheitsbedürfnis war durchaus vorhanden. Man hat Staatsexamen gemacht. Ja, hatte Station bei Hapag-Lloyd, war bei der Deutschen Botschaft in Moskau. Und ja, bei Hapag-Lloyd habe ich den ersten Kontakt zu Lieferverträgen gehabt. Und nach dem zweiten Staatsexamen habe ich eine Position gefunden bei Panasonic, die mir durchaus zugesagt hat aus dem Grund. Da ging es dann auch um Lieferverträge. Und da war ich zuerst Legal Counsel und zuletzt jetzt in leitender Position. Also ich habe die Rechtsabteilung dort geleitet. Und ja, was haben wir dort gemacht? Wir haben vor allen Dingen Automotive Business, diverse Entwicklungsprojekte dort durchgeführt. Und ja, bei der Entwicklung ist es so, man verdient vielleicht Geld mit der Entwicklung, aber mehr Marge verdient man durchaus letztlich mit der Produktion. Darum ging es auch bei dem ganzen Thema, dass man letztlich die Produktion aufbaut, was super interessant ist. Und so bin ich in den ersten Kontakt mit Lieferketten gekommen. Und da ging es wirklich darum, wie man weltweit Lieferketten stabilisiert, wie man die Einkaufsabteilung bestmöglich unterstützt, bei Preisverhandlungen, bei allen möglichen Lieferantenverhandlungen weltweit Einblick bekommen und die letztlich auch geleitet. Und hatte da ja gut freie Hand und habe viel lernen können. Und was ich an Panasonic echt schätze, geschätzt habe, ist die Technologieoffenheit, die mir dann auch sehr zugute kam. Also wir haben unser eigenes Contract Management über Jira zum Beispiel gebaut mit einer eigenen IT-Abteilung. Wir haben Kanban-Boards kreiert. Wir haben angefangen, das Contract Management, das eigene mit KPIs zu messen. Da kann ich nachher vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Und das Ganze ist ein bisschen anders angegangen. Ich glaube, so geht eine klassische Rechtsabteilung und schon gar keine Kanzlei, würde ich jetzt einfach mal behaupten, klassisch an dieses Thema ran.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch was, was mich selber mit dem Wechsel auf die Inhouse-Seite total oft bewegt hat. Diese starke Diskrepanz zwischen der Art, wie Kanzleien arbeiten versus wie agile Unternehmen arbeiten. Und ja, das ist ja auch ein Thema, was uns bewegt, das einfach, also in der Kanzlei auch in einer anderen Art und Weise aufzusetzen. Du hast gerade schon angesprochen, das Bereich. Du hast gerade schon angesprochen, das Thema Lieferkette, stabile und nachhaltige Lieferkette. Was glaubst du, sind derzeit die relevanten Probleme in dem Bereich? Also jetzt aus der Rechtsbrille betrachtet.
Ich meine, wir kommen aus einer schwierigen Zeit gerade. Das ist allen bekannt. Wir hatten die Corona-Zeit und ich glaube, das war, also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass zu meinen Lebzeiten das Thema Lieferketten mal so in aller Munde war. Wir haben das mitbekommen, die gestörten Lieferketten. Das war ja in der Tagesschau eine der ersten Nachrichten, dass es gestörte Lieferketten gibt. Wir haben das überall gemerkt, in den Supermärkten oder bei allen möglichen Bestellungen. Waren des täglichen Lebens waren auf einmal nicht mehr verfügbar. Und das hat irgendwie erstmal gezeigt oder mir persönlich auch gezeigt, wie wichtig Lieferketten sind und wie instabil diese Lieferketten sind. Und diese Zeit, ja, da hatte ich nochmal einen besonderen Fokus, nochmal eine ganz andere Sichtweise da auf dieses Thema Lieferketten. Und ich meine, das ist jetzt vorbei. Wir haben jetzt, es ist deutlich zu merken, dass die Lieferketten nicht mehr so gestört sind. Wo ich aber glaube, dass das Thema nicht vom Tisch ist. Also ich glaube, man hat versucht, vielerlei diese Lieferketten zu reparieren und zu stabilisieren durch verschiedene Mechanismen. Aber ich sehe und bin mir auch sicher, dass dort noch ganz viele Punkte sind, die man angehen muss und angehen kann. So, und was sind jetzt, um mal vielleicht ein bisschen auf den Punkt zu kommen, was sind jetzt aktuelle Themen? Nach der Corona-Zeit ist das Thema Preisstabilität zum Beispiel eines der Kernthemen geworden. Was meine ich damit? In der Corona-Zeit hat man auf einmal erlebt, dass Lieferanten ihre, ich sage jetzt mal, Position oder ihre Verzweiflung halt auch entsprechend ausnutzen und über den Preis diverse Sachen regeln. Und das ist halt tatsächlich projektgefährdend. Man muss sich mal vorstellen, man hat zum Beispiel ein 10 Jahre währendes Projekt in der Automobilindustrie und hat dort halt irgendwann mal seine Lieferanten angebahnt, diese ganzen Lieferanten, die haben Verträge geschlossen, hat mit denen langfristige Beziehungen, hat mit den Preisen verhandelt, Mengen verhandelt, hat die Produktionslinien auditiert, etc. pp. Und auf einmal ziehen die ihre Preise an. So, das heißt, eigentlich kann man dann als Zulieferer wiederum, der von solchen Lieferanten abhängig ist, nur an seinen Kunden herantreten und sagen, okay, ich mache mit dem Projekt Verlust, mit jedem Produkt, was ich produziere, ja, weiß ich nicht, mache ich Verlust und man ist in einer ganz schlechten Position, um das mal so zu sagen. Und da ist ein Bedürfnis gewachsen in der Zeit, über die Verträge eine gewisse Preisstabilität ja, einzuarbeiten. Ein weiteres Thema, was gerade aktuell ist, ist natürlich der schreckliche Krieg in der Ukraine, auch weitere geopolitische Konflikte, die wir haben im Nahen Osten und ja, vor allen Dingen auch der Blick ja, Richtung China. Ich meine, die deutsche Wirtschaft ist zu großen Teilen dort investiert. Man hat, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, wenn man das so sagt, man hat auch dort Angst, dass es einen Konflikt geben wird, einen Konflikt mit Taiwan. Der deutsche Mittelstand hat dort vielerseits Zulieferer oder halt auch ausgelagerte Produktion. Und ja, es gibt einmal diesen Trend, dass man momentan dabei ist, dann die Lieferketten wieder ein bisschen kürzer zu halten. Aber das ist vielerorts gar nicht oder vielerlei gar nicht möglich. Ich meine, man hat mit der Produktion vor 20 Jahren hat man auch Know-how ausgelagert. Man kann nicht alles zurückholen. Und das ist auch häufig auch wirtschaftlich gar nicht mehr sinnvoll. Also muss man irgendwie einen stabilisierenden Mechanismus schaffen, wie man auch in Krisensituationen oder mit Blick auf die Zukunft, selbst wenn die geopolitische Lage schwierig sein sollte, wie man mit diesem Blick auf die Zukunft trotzdem sein Geschäft sichern kann. Ja, das wären so die Trends, die ich sehe. Also vor allen Dingen Preisstabilität und vor allen Dingen Minimierung der Risiken aufgrund von geopolitischen Spannungen.
Ja, danke fürs Teilen. Das sind auf jeden Fall große Themen und zur Ergänzung von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, auch wenn wir aktuell wieder eine stabilisiertere Situation haben, zeigen einfach die Ereignisse der letzten paar Jahre, wie angreifbar so Lieferketten sind.
Total.
Vorher haben wir uns ja oft der Illusion, oder eigentlich konnten wir uns jahrzehntelang der Illusion hingeben, dass das alles super funktioniert und dass halt immer mehr kommen kann. Und das hat uns halt gezeigt, was ja eigentlich teilweise für kleine Ereignisse, wenn ein Tanker mal festhängt, was das
Ja,
eigentlich für
genau.
Folgen
Stimmt,
hat.
habe ich gar nicht angesprochen. Stimmt, daran können wir uns auch noch erinnern.
Jetzt hast du ja nicht nur ganz viele Verträge schon verhandelt und dafür auch ein System aufgesetzt, sondern auch Verträge analysiert. Welche Parameter aus Verträgen können denn aus deiner Sicht herangezogen werden, um strategische Entscheidungen über die Lieferkette zu treffen und ja bei der Risikoanalyse einfach auch so ein bisschen juristischem Futter sozusagen zu geben für so eine strategische Entscheidung.
Ja, das ist allgemein, ich will da vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Allgemein überhaupt erstmal auf den Gedanken zu kommen, dass man Lieferverträge überhaupt zur strategischen Entscheidung nutzt. Ja, überhaupt erstmal die strategische Entscheidung zu treffen, solche Lieferverträge zu haben. Das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung, der erste Schritt. Und wie ich ja gerade ausgeführt habe, und du hast es ja auch noch mal gesagt, ich meine, wir merken die letzten Jahre die geopolitischen Spannungen oder überhaupt andere Ereignisse, Corona, da hat auch niemand mitgerechnet, die nehmen halt zu. So. Und man hat halt nicht viele Mechanismen, um sowas, oder man hat halt keine Möglichkeiten, sowas vorherzusehen. Also muss man sich in irgendeiner Weise schützen. Und da ist es sehr ratsam, finde ich, dass man überhaupt diese strategische Entscheidung trifft, Lieferverträge abzuschließen. Ne? Man muss auch mal vorstellen, viele Unternehmen gehen halt wirklich noch auf AGB-Basis. Ja, die bestellen wirklich strategische Produkte, die wirklich essentiell sind, Schlüsselprodukte sozusagen, auf AGB-Basis und dann hofft man, dass alles gut ist. Ja? Und so ein Konstrukt hat vielleicht vor 30 Jahren funktioniert,
Also, ich kenne das auch, so kollidierende AGB oder man sagt irgendwie grüne Lieferbedingungen und schreibt dann da noch irgendwas rein. Also, das sind ja auch so Klassiker.
kann man, genau, das kann man durchaus machen, aber ich meine, da muss man sich ja nicht wundern, wenn dann in so Zeiten von, ja, wie gesagt, Spannung. Und mal schauen, was in China passieren wird. Dann trifft es alle gleichzeitig und dann hilft eine AGB nicht mehr. Ja? Und im Zweifel weiß man auch noch nicht mal, welche AGB in welcher Form gibt. Also meine Aussage ist die erste Entscheidung ist es überhaupt erstmal, dass man schon mal sagt, okay, wir wollen den Einkauf, das Procurement, wir wollen unsere Lieferkette auf einen stabilen Pfeiler setzen. Das ist schon mal die erste Entscheidung. So, dann muss man sich fragen, was soll Bestandteil dessen sein? Und Warum hole ich so weit aus? Das alles, diese ganzen Entscheidungen sind natürlich letztlich auch dafür relevant und ursächlich, was man aus diesen Verträgen tracken kann. Und das Tracking, das erfolgt ja erst in zweiter Konsequenz. Und das ist auch etwas, was ich an Lieferverträgen so sehr mag, dass man diese Entscheidung, diese strategische, halt, welche Spielregeln setze ich auf für mein Business, dass man dafür eine gewisse wirtschaftliche Denkweise braucht, einen gewissen wirtschaftlichen Hintergrund und eine Analysefähigkeit. Also man muss dann in zweiter Konsequenz dann erst einmal schauen, was muss ich denn in dem Business absichern? Also welche Anforderungen stellt zum Beispiel mein Kunde an mich? Aus welchen Regionen besorge ich die Produkte? Ne? Welche lokalen Gepflogenheiten, Gesetze, welche lokalen Gegebenheiten gibt es? Bekomme ich die Logistik in den Griff? Also sprich, kommt das aus dem Nahen, nicht aus dem Nahen Osten, aus Asien? Kommen die Produkte vielleicht aus den USA oder vielleicht Europa? Also man hat dann verschiedene Handelszentren dann auch noch, die dort mal einspielen. Und das alles bestimmt nachher dann auch den Punkt, welche, ich sage jetzt mal, KPIs man aus den Verträgen zieht. So, und was können solche KPIs zum Beispiel sein? Also ganz, ganz klassisch kann man einmal den Prozess an sich tracken, ne? Wie lange brauche ich überhaupt, den Vertrag abzuschließen? Aber man kann zum Beispiel auch rein operativ etwas daraus ziehen. Also erst einmal die Information, also Verträge halt auch wirklich als Datengrundlage zu verstehen. Die Information, welches Haftungsrisiko steht denn wohinter? Dieses Haftungsrisiko kann man wiederum kombinieren mit einem Produktrisiko. Sprich, ist es, wie wichtig ist das Produkt für meine Lieferkette, für mein Produkt, welches ich nachher produziere? Wenn es eine Schlüsselkomponente ist, dann kann man sich gewisse Sachen leisten und andere Sachen wiederum nicht. Dann geht es weiter hinsichtlich Logistik, also sprich, welche Flexibilitäten schafft man sich, ja? Oder welche Risiken kann man minimieren? Stichwort Bufferstocks. Ich weiß nicht, ob jedem bekannt ist, was ein Bufferstock zum Beispiel ist, aber
Vielleicht erklärst du es nochmal. Ich bin ja mal ein
ja,
Freund im
gerne, gerne.
Podcast von Erklärung zu allen Dingen, sodass wirklich alle gut zuhören können.
Ich hoffe, das ist jedem möglich. Ich merke gerade, ich hab schon Passion für das Thema. Da bringe ich dann auch viele Themen auf einmal gleichzeitig auf den Tisch. Aber ja, das Thema Bufferstocks. Durch Bufferstocks erhält man zum Beispiel die Möglichkeit, gewisse Produkte, wie dein Name schon sagt, zwischenzupuffern. Und dadurch, dass man sie zwischenpuffert, hat man natürlich ein viel geringeres Ausfallrisiko, falls mal irgendwo die Produktion stockt. Also man kann sich ja die verschiedenen Sachen vorstellen. Also es kann vom Arbeitskampf gehen bis zu der Container fällt vom Schiff. Kann letztlich alles dazu führen, dass die eigene Produktion, ist ja häufig Just-in-Time-Produktion, dann stillsteht und dann stehen die Bänder halt still. Und dann Zulieferer, wenn die eigenen Bänder stillstehen und man hat selber keinen Puffer, dann kann man seinen Kunden wiederum nicht beliefern. Und der wiederum, ja, gerade in der Automobilindustrie, das ist ein hartes Business, der wiederum klagt dann. Meistens außergerichtlich, es wird auch über außergerichtlichen Weg beschritten, aber das ist sehr, ja, sehr kostenintensiv, muss man sozusagen.
Ja, das vielleicht auch nochmal so als Ergänzung. Das war für mich eines der größten Learnings, als ich auf die Inhouse-Seite gewechselt bin. Das erste Mal zu Avnet, einem Zulieferer elektronischer Komponenten, wie wenig Fälle eigentlich vor Gericht gehen. Und dass es natürlich behind the scenes trotzdem total viele Streitfälle gibt, wo teilweise über Jahre Anwaltsbriefe ausgetauscht werden, rumdiskutiert wird, irgendwelche Sachen nochmal eruiert werden. Wie du schon sagst, sehr kostenintensiv oder auch Schiedsgerichtsverfahren, weil man natürlich im Allgemeinen nicht möchte, dass sowas wirklich vor Gericht kommt.
Und ganz ehrlich, das ist ja auch nochmal ein extremer Pluspunkt für Lieferverträge. Sprich, ich meine, worauf baut man letztlich solche außergerichtlichen Verfahren auf? Das baut man auf seiner Vertragsgrundlage auf. Und wenn man es richtig gemacht hat, dann hat man auch gute Karten, dort mit vernünftigen Ergebnissen rauszugehen. Und das zeigt eigentlich die Macht, die auch hinter diesen Verträgen steht. Aber vielleicht kommen wir zurück zum Thema irgendwie Verträge als Datengrundlage. Wir hatten ja schon irgendwie gesprochen, Haftungslimitierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ist auch relevant ganz häufig für die Geschäftsleitung als strategische Entscheidungsgrundlage. Sprich, welche Gefahr, welche Risiken stehen denn hinter einem Lieferanten? Das kann man darüber natürlich steuern. Aber was man halt auch machen kann, und das geht dann halt auch in die Strategie und was man auch vor allem vernünftig auswerten kann. Ich nenne das Thema jetzt einfach mal Flexibilität. Also ich hatte ja vorhin schon über Bufferstocks gesprochen, aber auch diese ganzen Modalitäten um, wie setze ich überhaupt letztlich eine sogenannte Purchase Order, also eine Bestellung? Welche Möglichkeiten habe ich, diese Bestellung dann halt wieder zu canceln? Welche Möglichkeiten habe ich, diese Bestellung zu verschieben? Also ich baue mir sozusagen damit Flexibilität. So, und was kann man darin jetzt messen? Also man kann vor allen Dingen messen, inwiefern der Lieferant in der Möglich also die Möglichkeit hat, hier drauf einzugehen. Wie oft der Lieferant vielleicht auch Bestellungen verschiebt. Ja, Liefertreue, wie liefertreu ist der letztlich? Und das sind alles so Punkte, die findet man in dem Liefervertrag wieder. Und die kann man natürlich nachher auch, vor allen Dingen der Einkauf, das Procurement, auch strategisch einsetzen, um halt zu tracken, ist der Lieferant im grünen Bereich oder ist es vielleicht ein Lieferant, den man letztlich austauschen muss? Oder vielleicht sogar ist es ein Lieferant, für den man eine Second Source aufbaut, wo man sagt, hier schaffe ich mir eine zweite Möglichkeit, weil der Lieferant in letzter Zeit, ja, keine Ahnung, seine Haftung nicht vernünftig abgedeckt hat, keine Versicherungen abgeschlossen hat, letztlich Claims-Verhandlung nicht in der Lage war, die geforderten Summen zu zahlen, seine Qualität nicht einhalten konnte und letztlich auch die Purchase Order nicht vernünftig erfüllen konnte. Ein weiteres Thema ist zum Beispiel dann auch noch das Thema Mengenverpflichtung. Also man kann auch über die Lieferverträge natürlich sagen, man baut und sichert sich Produktionskapazitäten. Man kann zum Beispiel sagen, okay, Projekt hat eine gewisse Laufzeit und für die Laufzeit, lieber Lieferant, bist du verpflichtet, 24/7 eine gewisse Produktionskapazität regelmäßig bereitzuhalten. Und da kommen natürlich ganz viele Faktoren an, also bis zu wie viele Linien stellt der Lieferant mir für seine Produkte bereit, wie läuft die Logistik, also woher kommen die Produkte. Und dann hat man wiederum die Mechanismen, die dann in den Vertrag mit hineinfließen, dass man sagt, okay, der Lieferant hat vielleicht nicht die Möglichkeiten, die Mengen zu produzieren und schon gar nicht irgendwie 7 Tage die Woche, also muss eine Bufferstock mit rein. All solche Möglichkeiten, also da gibt es Ansatzpunkte ohne Ende, mit denen man letztlich Lieferverträge gestalten kann und die letztlich nachher zur strategischen, wenn sie dann gemessen werden, zur strategischen Entscheidung führen, wie man mit der Lieferkette umgeht und wie man mit dem Lieferanten verfährt.
Jetzt hast du schon ganz viele Punkte genannt, die insbesondere auch die Stabilität der Lieferkette betreffen. Vielleicht können wir auch noch mal auf das Thema Nachhaltigkeit eingehen, weil das ist ja auch ein anderer Punkt, der sich in Lieferverträgen wiederfindet.
Ja, sollte. Ich weiß nicht, ob das schon so umfänglich genutzt wird. Also überhaupt das ganze Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit für Juristen. Ich habe mir selber lange darüber Gedanken gemacht, wie man das ganze Thema Nachhaltigkeit, ich nenne das jetzt einfach mal Nachhaltigkeit, da spielt ja ESG mit rein zum Beispiel, wie man das ganze Thema Nachhaltigkeit als Jurist irgendwie fördern könnte. Das ist mir besonders, also ein ganz persönliches Anliegen und ja, welche Hebel hat man denn überhaupt als Jurist oder als Juristin, hier was zu machen? Und ich habe das für mich so ein bisschen gelöst, dass ich natürlich das über Lieferverträge auch mache. Ist ja auch nicht gerade, ist ja auch gerade ein Trend. Ich meine, der European Green Deal gibt ja da schon einiges vor. Also die CSRD ist gerade in aller Munde und das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hat es auch in die Medien geschafft. Das sind ja so zwei Themen, die in diese Richtung gehen und die darauf einzahlen. Und das sind zwei Themen, gerade das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was sich perfekt über Lieferverträge mit abbilden lässt. Und da muss man jetzt ein bisschen, glaube ich, aufpassen. Die BAFA hat ja vor kurzem ein Schriftstück veröffentlicht, wo dann nochmal explizit gesagt wurde, Lieferanten dürfen halt nicht die eigenen Sorgfaltspflichten, die aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ergehen, ja, auf den jeweiligen eigenen Lieferanten abwälzen. So, das ist richtig. Was man aber machen kann, ist vor allen Dingen die Rahmenbedingung für den Lieferanten, für den eigenen Lieferanten irgendwie dennoch vorzugeben, sodass es einem selbst möglich ist, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einzuhalten und die eigenen Sorgfaltspflichten ja, dadurch zu erfüllen. Zum Beispiel, man schafft gewisse Auditmöglichkeiten. Ne? Ein ganz niedrigschwelliges Thema, die man sich einräumt, um die Möglichkeit zu haben, bei dem Lieferanten halt auch einen Einblick zu bekommen. Wie läuft es dort wirklich? Gibt es dort wirklich im schlimmsten Fall Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Und was finde ich bei dem Thema auch ganz häufig noch vergessen wird, da sieht man das sehr mit einer europäischen Brille. Die Lieferketten sind international, das hatten wir schon gesagt, das ist auch das Schöne an denen. Aber die, ich sag jetzt mal, Werte, die wir teilen, die wir vor allen Dingen in Zentraleuropa teilen, das sind manchmal nicht dieselben, die irgendwo anders auf der Welt und in der Lieferkette geteilt werden. Und welche Möglichkeit, wenn es nicht Gesetze sind, hat man denn überhaupt noch, solche Werte halt durchzusetzen? Und ich rede jetzt zum Beispiel von Menschenrechten oder auch von diversen Nachhaltigkeitsanforderungen, die man sich selbst setzt. Und da sehe ich eigentlich nur Lieferverträge. Das ist der längste Hebel, den man hat. Ja, man selbst hat die wirtschaftliche Verbindung zu dem Lieferanten in ein fremdes Land. Man möchte Produkte bekommen, die dann halt auch den eigenen Werten entsprechen. Und das kann man vertraglich vereinbaren. Und dann ist das auch bindend. Und das ist etwas, wo man wirklich über die Lieferverträge gehen kann und wo wir auch als Juristen und Juristinnen einen sehr guten Beitrag leisten dürfen.
Auf jeden Fall beginnt alles mit dem Vertrag. Das ist der erste Schritt. Und dann kann es in manchen Fällen sein, je nachdem, wie die kulturellen Gepflogenheiten sind, dass man da auch noch gewisse Schritte dahinter setzen muss. Aber ich glaube, ohne den Anfang eines guten Vertrags geht es gar nicht, weil das ist ja jetzt erstmal eine gemeinsame Grundlage, von der man dann ausgehen kann und wo dann gegebenenfalls weitere Implementierungsschritte, die sich dann nach kulturellen Gegebenheiten richten, notwendig sein können.
Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts, was gänzlich neu ist. Es ist so ein bisschen ein schwieriges Thema auch für mich. Viele Unternehmen haben Code of Conduct. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Ich meine, es ist ja schon mal man setzt sich hin und überlegt, was ist wichtig, was spiegelt vielleicht auch die Werte des Unternehmens wider, was verlangt man denn vielleicht auch von seinen Geschäftspartnern. Aber letztlich ist ein Code of Conduct nachher nicht viel wert. Code of Conduct ist häufig auch so geschrieben, dass er nur mittelbar Vertragsbestandteil wird, aber die Hard Facts fehlen mir bei einem Code of Conduct häufig. Also ich meine, das, was das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz gemacht hat, ist halt wirklich zu sagen, okay, wenn die Sorgfaltspflichten nicht eingehalten werden, dann hat man sogar die Möglichkeit, aus einem gemeinsamen Vertrag rauszugehen. Also es ist ein sehr scharfes Schwert. Sowas hat einen Code of Conduct, sowas bringt einen Code of Conduct nicht mit. Das schafft vielleicht eine Diskussionsgrundlage, aber mehr auch nicht. Und da das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht überall auf der Welt gilt, hat man eigentlich nur den Liefervertrag, über den man solche Werte mit hineinbringen kann.
Ja, danke, dass du das an der Stelle nochmal differenziert hast. Ich finde es auch wichtig, nochmal zu sehen, okay, was funktioniert eigentlich über eine Einbeziehung von einem Code of Conduct und wie sind üblicherweise so Klauseln, besonders wenn sie auch schon ein bisschen älteren Datums sind, wie sind üblicherweise solche Klauseln ausgestattet, versus man richtet sich wirklich nach diesen neueren Regelungen und nach den Erfordernissen und ja, Auditberechtigungen, die sinnvoll sind, sich auf dem Wege freizuhalten.
Und vielleicht noch einen ganzen Punkt, der ist mir gerade eingefallen. Also wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, Lieferverträge als Datengrundlage. Ich meine, die CSRD ist in aller Munde. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja auch eine gute Entwicklung, wie ich finde, um halt auch ja, bei Börsenbewertung oder Unternehmensbewertung einmal zu zeigen, wie stellt sich das Unternehmen auf, welche Nachhaltigkeitsthemen sind ja vielleicht auch irgendwo wertbildend. Und auch da können Lieferverträge als Datengrundlage genutzt werden. Das ist auch etwas, was ich jetzt aktuell noch nicht so sehe, aber da bin ich mir sehr sicher, dass das Thema kommen wird.
Ja, für mich macht das auch total Sinn, weil wenn du überlegst, du bist in der Rechtsabteilung und musst deine eigenen KPIs für die Abteilung schreiben und irgendwie nachweisen, okay, ich erbringe jetzt einen Beitrag im Rahmen von Nachhaltigkeit oder CSRD, wie kann ich irgendwie messen, wo ich da stehe? Ich schaue in meine Verträge und meine Vertragsgrundlage und sehe, okay, habe ich
Genau.
entsprechende Klauseln in meinen Verträgen oder habe ich sie nicht? So, dann sehe ich ja, okay, ich habe vielleicht 300 Verträge, da habe ich sie drin und ich habe 200, da habe ich sie noch nicht drin.
Und vor allen Dingen finde ich, kann man es auch so nachweisen. Also auch so hast du die Möglichkeit dann wirklich zu sagen, Ich habe nicht nur einen Code of Conduct, den ich an jeden Lieferanten oder an jeden Geschäftspartner einfach mal schicke und dann kann man sagen, ich habe meine Pflicht getan, sondern so kann man halt auch wirklich sagen, ich habe feste vertragliche Pflichten vereinbart. Mir ist das Thema wichtig. Ne? Ich habe halt Hard Facts.
Ja, total. Auch gerade noch mal zu sehen, ich finde das, was du gesagt hast, habe ich auch so oft gesehen, dass diese Einbeziehungsklauseln für ein Code of Conduct halt soft sind und diese Formulierung halt nicht wirklich durchsetzbar sind. Und das muss man sich ja im Grunde mal angucken. Okay, wo habe ich einen festen Durchgriff und wo habe ich eigentlich keinen? Weil das macht ja dann mit Blick auf Nachhaltigkeitsbestimmung und Nachweisbarkeit halt einen Unterschied.
Und ich will den Code of Conduct jetzt nicht gänzlich schlecht machen. Wie gesagt, das ist
Nee, überhaupt
wirklich,
nicht.
ist ja schon mal
Es
ein
war
erster
ja lange
Schritt,
Zeit das
dass man sich
Einzige, was überhaupt
überlegt.
da war.
Genau. Ist ja schon mal ein guter Schritt, dass man sich überhaupt zu dem Thema in irgendeiner Weise committet und ja, ich sag jetzt mal so einen gewissen Leitfaden für sich selbst auch entwickelt. Das ist ja auch ein Prozess, der dahinter steht. Und ich finde aber, das darf ruhig noch einen Schritt weitergehen.
Ja, gut, darf und es gibt ja auch eine gewisse Regulatorik, die diese Richtung durchaus drängt.
So
Also
ist es.
wie
Ja.
schnell sie dann dahin drängt, da ist ja im Moment noch gerade einiges im Fluss, aber die Richtung,
So
in die
ist
es
es, ja.
geht, ist, glaube ich, ziemlich klar.
Und European Green Deal, ich meine, ich habe das Wort vorhin schon, oder das Thema wurde schon angesprochen. Einiges im Fluss, das ist richtig. Und man kann, glaube ich, das Thema ist gekommen, um zu bleiben. Also ich glaube, das ist klar, das ist nicht umsonst irgendwie eines der Leitthemen der Europäischen Union in den nächsten Jahren. Und von daher, die Zeit der Soft Facts ist vorbei und jetzt geht's diese Themen halt wirklich in die Welt zu tragen und ja, durch Lieferverträge vielleicht auch.
Ja, das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner Frage, die ich immer in diesem Podcast stelle. Und zwar geht es mir mit dem Podcast Zukunft Rechtsmarkt ja auch darum, so ein bisschen mehr darüber herauszufinden, was eigentlich Juristen und Juristinnen zu einer lebenswerten Welt beitragen können, mit Blick auf Natur, Technologie und Gesellschaft. Jetzt ist das ein Thema, über das haben wir uns ja auch mit Blick auf Legal Law einige Gedanken gemacht.
Ja,
Mich
total.
würde auch mal interessieren, vielleicht magst du was erzählen, was wir uns gemeinsam gedacht haben, aber auch gerne, was das für dich persönlich bedeutet.
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, über das Thema habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht, weil ich muss auch ehrlich sagen, es fällt mir schwer, oder es ist mir schwer gefallen, lange Zeit zu überlegen, wie man zum Beispiel ja, Naturschutz in die Juristerei treiben kann. Und ich meine, dazu habe ich ja gerade schon einiges gesagt, dass ich halt für mich dort entschieden habe, okay, ich sehe halt Lieferverträge als eine Möglichkeit, der Gesellschaft einen gewissen Mehrwert irgendwie zu bieten. Was Juristen allgemein machen können, ist, glaube ich, dasselbe, was Unternehmen vor vielen Jahren auch schon mit diesem Code of Conduct gemacht haben. Also sich wirklich mal hinzusetzen und sich auch vielleicht als Kanzlei zu überlegen, welchem Ziel möchte ich eigentlich dienen? Also wie wichtig ist mir Naturschutz? Wie sehr möchte ich mich hinsichtlich der Einsparung von CO2 etc. Also wirklich wie so ein Leitfaden vielleicht einen eigenen Code of Conduct zu entwickeln. Einige Großkanzleien haben sowas schon, aber warum das Ganze nicht auch als mittelständische oder kleine Kanzlei machen? Und wir sind da sogar so weit gegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten jede Stellschraube nutzen, die sich uns gibt, also nicht nur durch unsere Tätigkeit, Lieferverträge, die dann halt auch einen gewissen Beitrag zur Nachhaltigkeit einzahlen, sondern wir möchten halt danach irgendwie noch was erreichen. Und wir haben uns ja zum Beispiel darauf geeinigt, dass wir 1% unserer Umsätze letztlich für die Aufforstung oder für Aufforstungsprojekte weitergeben. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch eine ganze Menge anderer Sachen auch noch einfallen, die wir in die Richtung treiben können, aber es geht ja auch so weit, dass man sagt, okay, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Mit welchen Bereichen, mit welchen Industrien möchte ich zusammenarbeiten? All das sind ja Themen, die können sich alle Juristen, alle Juristinnen stellen, diese Fragen, und können da ja entsprechende Antworten halt finden.
Ja, und wenn ich dazu noch was ergänzen kann, das ist ja auch eine Art von Prozess. Das haben wir auch so miteinander gemerkt oder das merke ich auch selber bei meiner ganzen persönlichen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen in meinem Privatleben. Ich fange an und gebe mein Bestes mit 1, 2 Themen, um da auf den grünen Zweig zu kommen. Und dann kommt nach und nach immer mehr dazu. Also ich sehe das wirklich als so eine Art von Weg. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen mit unserem Gesellschaftsvertrag da schon mal so einen Pfeil in den Boden schlagen, um einfach auch,
ja.
Also ich habe das für mich auch so gewollt, dass wir das da reinschreiben, einfach um ein bisschen auch auf uns den Druck zu erhöhen, wirklich zu sagen, okay, wir machen es wirklich, weil das steht da
ja.
drin und wir haben uns öffentlich dazu committed, weil ich finde, es ist immer so einfach im Leben oder manchmal passiert es im Leben, das habe ich jedenfalls schon oft beobachtet, dass man doch sagt, okay, das und das möchte ich machen und dann geht es irgendwie unter und dann kommen andere Sachen, die sind wichtiger und eiliger und man verschiebt es irgendwie auf später. Und so hat man halt wirklich ein Commitment, von dem man schon mal starten kann und wie man das Ganze dann entwickelt und ausbaut und in weitere Bereiche trägt, was das zum Beispiel bedeutet für die Art, wie man arbeitet, wie man reist,
genau.
wie man sich ausrichtet, wie man arbeitet. Das, finde ich, sind alles Themen, die sich auch nach und nach entwickeln. Also auch ein Thema im Übrigen, wo ich extrem an Austausch interessiert bin. Also wenn das jemand hört und sagt, hey, das ist für uns total das Thema und damit haben wir uns schon lange beschäftigt und vielleicht einige coole Konzepte entwickelt, dann sehr gerne mal bei mir melden.
Vielleicht kann man daraus auch eine Plattform machen, so als Gedanken. Den können wir nach dem Podcast gerne auch nochmal weiterspinnen. Aber ja, ich sehe das auch als Prozess. Also ich habe da auch noch nicht alle Fragen für mich beantwortet. Aber ich bin super glücklich darüber, dass wir uns da einig waren und dass wir uns auch committed haben. Und das ist ja so ähnlich, diese Diskussion, dieses Gespräch, was wir gerade hatten. Das Code of Conduct ist ja erstmal schön, aber ja, so eine Satzung geht dann halt wieder einen Schritt weiter.
Ja, total. Dankeschön, Martin, dass du heute im Podcast warst, mitgenommen hast, so in deine Welt und auch wir einsteigen konnten in das Thema, was ja, uns jetzt beschäftigt und wo es wahrscheinlich in der nächsten Zeit auch noch das ein oder andere zu hören geben wird.
Danke, hat mir Spaß gemacht. Gerne, gerne wieder.
Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn ihr mir bei LinkedIn eine kleine Nachricht schreibt oder euch in die info@legally.law Adresse wendet oder auch natürlich, wenn ihr den Podcast mit 5 Sternen bewertet einer Rezension beschenkt. Und für alle, die sich für das New Legal Network interessieren, noch eine kleine Mitteilung. Wir machen nämlich die nächste Veranstaltung am 28. November. Und wenn ihr daran Interesse habt, teilzunehmen, dann schreibt mir gerne bei LinkedIn eine kurze Nachricht. Dann werde ich euch alle weiteren Informationen zukommen lassen. Und es geht bei diesem New Legal Network, das online stattfinden wird, abends um 19.30 Uhr, darum, wie man eigentlich seinen Arbeitsalltag gut organisiert, sodass man möglichst wenig gestresst durch ja, den Tag kommt und auch besonders in dieser anstehenden Vorweihnachtszeit gut bei sich bleibt, gesunde Grenzen zieht und trotzdem seine Sachen möglichst gut erledigt bekommt. Also schreibt mir gerne, wenn euch das interessiert. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.